Wir stellen Ihnen jetzt eine Frau vor, die es so in der Geschichte der Literatur noch nicht gegeben hat. Sie heißt Isolde Oberreiter, aber dieser Name ist eigentlich vollkommen unwichtig, denn bekannt ist sie nur unter dem Namen Tante Poldi. Und diese Frau ist ein Naturereignis. Sie ist die Heldin in Mario Giordanos Kriminalroman Tante Poldi und die sizilianischen Löwen. Der Autor Mario Giordano ist bei uns im Studio. Guten Tag.
Guten Tag, hallo.
Wer ist nun diese Tante Poldi? Eine Frage, die sich in zwei Sätzen kaum beantworten lässt. Sie ist 60 Jahre alt und sie zieht von München, fangen wir mal so an, sie zieht von München nach Sizilien, Herr Giordano. Warum macht sie das?
Sie macht das, um sich dort gepflegt zu Tode zu saufen und dabei aufs Meer zu schauen.
Zu Tode zu saufen mit 60 Jahren? Also das ist ja noch kein Alter, um an den Tod unmittelbar zu denken.
Ja, die Poldi hat es nicht leicht gehabt. Sie ist doch von der Schwermut gebeutelt, hat aber auch viel Lebensfreude. Und natürlich klappt das nicht mit ihrem Projekt.
Ja, aber das mit dem Saufen ist schon ernst gemeint. Tante Poldi trinkt viel, sehr viel. Das ist schon bedenkenswert, oder?
Ja, es wird viel getrunken. Das hat ja auch einen großen lustvollen Aspekt. Das ist ja auch sehr wichtig bei Tante Poldi. Aber sie meint es durchaus ernst mit ihrem Todsaufen-Projekt. Man muss da mal sehen, was daraus wird.
Das heißt, da geht es nach dem Aufstehen schon mal auch mit einem Gläschen los.
Da geht es nach dem Aufstehen erstmal mit einem Espresso mit Schuss los, dann ein Prosecco zum Wachwerden und dann das erste Weizen um 11 und dann in Etappen so weiter.
Was hat Tante Poldi nun für eine Vergangenheit? Also sie ist und war kein Kind von Traurigkeit. Sie hat zum Beispiel auch eine Tätowierung. Was hat sie für eine Vergangenheit?
Die Poldi hat eine sehr wilde Vergangenheit. Die Poldi ist ein Kind der 68er Generation, war Kostümbildnerin und war beim Film, ist viel gereist, hat geliebt und gelitten, hat so mit jedem Polizisten mal auch was gehabt.
Das heißt, sie sprudelt vor Lebensfreude da auch.
Die Poldi ist die reine Lebensfreude, ja.
Vielleicht, um sie kennenzulernen, könnten Sie uns die ersten zwei Seiten aus Ihrem Kriminalroman vorlesen?
An ihrem 60. Geburtstag zog meine Tante Poldi nach Sizilien, um sich dort gepflegt zu Tode zu saufen und dabei aufs Meer zu schauen. Das jedenfalls befürchteten wir alle. Aber es kam eh immer was dazwischen. Sizilien ist kompliziert. Nicht mal sterben kann man einfach so. Immer kommt einem was dazwischen. Und dann geht nachher alles ganz schnell und jemand ist ermordet worden und niemand will irgendwas gesehen oder gewusst haben. Ganz klar, dass meine Tante Poldi, stur und bayerisch wie sie war, die Dinge selbst in die Hand nehmen und für Ordnung sorgen musste. Und damit fingen die Schwierigkeiten an. Meine Tante Poldi, eine glamouröse Erscheinung, immer für einen dramatischen Auftritt gut. In den letzten Jahren hatte sie etwas an Gewicht zugelegt und zugegeben, Alkohol und Schwermut hatten ein paar Furchen in ihre äußere Erscheinung gepflügt, aber sie war immer noch eine attraktive Frau und kopfmäßig eh voll auf der Höhe, meistens zumindest. Modisch sowieso. Als damals Music von Madonna erschien, trug die Poldi als erste in der Westermüllstraße einen weißen Cowboyhut. In einer meiner ältesten Erinnerungen sehe ich sie noch zusammen mit meinem Onkel Beppe in einem leuchtend orangefarbenen Hosenanzug auf der Terrasse meiner Eltern in Neufarn, in der einen Hand ein Bier, in der anderen eine Rothändle, und die ganze Welt bebte unter ihrem Lachen mit, das sie mit ihrem ganzen Körper zu bilden schien und das unerschöpflich in Schüben aus ihr herausbrach. Nur unterbrochen von den Zoten und Flüchen, deren Wiederholung mich am nächsten Tag zum Star des Schulhofs machten. Isolde und Giuseppe hatten sich in München beim Fernsehen kennengelernt, wo die Poldi Kostümbildnerin und mein Onkel Beppe Schneider war. Ein Beruf, den er aus Mangel an anderen Talenten und Visionen von seinem tyrannischen und hypochondrischen Vater übernommen hatte, meinem Großvater, dem es ansonsten ebenfalls an Talenten und Visionen gemangelt hatte, ganz im Gegensatz wiederum zu seinem Vater, also meinem Urgroßvater Barnaba, der ohne ein einziges Wort Deutsch zu sprechen, in den 20er Jahren nach München emigriert war, um dort einen lukrativen Südfrüchte-Großhandel aufzuziehen und reich zu werden. Aber ich komme ins Plaudern.
Ich komme ins Plaudern, das heißt, der Krimi ist aus der Perspektive eines Ich-Erzählers geschrieben. Das ist der Neffe von Tante Poldi. Wer ist dieser Neffe?
Der Neffe ist ein nicht mehr ganz so junger Mann, um die 30 herum, Anfang, Mitte 30. der an einem Roman schreibt, beziehungsweise konstant daran scheitert. Sein Plan ist, einen großen Roman zu schreiben über seine Familie, drei Generationen, richtig prall, sein Ticket zum Welterfolg. Und er kommt einfach nicht voran, die totale Blockade.
Sie sind selbst Autor, Sie haben viele Kinderbücher geschrieben, Drehbücher für den Tatort. Besonders zu empfehlen ist auch Ihr dreibändiger Vatikan-Thriller Apokalypsis. Ihr Tante-Poldi-Roman ist nun aus der Perspektive dieses Schriftstellers erzählt. Trägt er denn vielleicht auch den ein oder anderen autobiografischen Zug?
Naja, das liegt natürlich sehr nahe. Ich breche mit Tante Poldi zum ersten Mal meine eherne Regel als Autor, niemals privat, immer persönlich, und werde ein bisschen privat. Aber ja, der Neffe hat natürlich ein bisschen auch mit mir zu tun. Ich hatte ein ähnliches Projekt, habe es nie hinbekommen und dachte, naja, dann ist das vielleicht ein guter Erzähler.
Auch sonst finden sich einige autobiografische Anspielungen. Der Urgroßvater des Ich-Erzählers ist 1919 von Sizilien nach Deutschland ausgewandert. Das hat Ihr Urgroßvater auch getan, oder?
Das hat er auch getan. Ohne ein einziges Wort Deutsch ist er nach München emigriert, hat dort in München auf dem Großmarkt einen Stand eröffnet. Aber er konnte gut rechnen. Immerhin. Das zählt ja dann.
Das heißt, Ihre Familie, Ihr Vater ist Sizilianer, Ihre Familie hat durchaus sizilianischen Ursprung.
Ja, mein Vater war Sizilianer, meine Familie ist ein bisschen antizyklisch dann in den 60er Jahren wieder zurück nach Sizilien gegangen. Also mein Urgroßvater ist 1919 gekommen, meine Großeltern in den 30er Jahren dann dazu. Mein Vater ist noch in Sizilien geboren, meine Tanten sind in München geboren und sind dann in den 60er Jahren wieder zurück. Mein Vater ist in Deutschland geblieben, aber das hat dann zu einer großen sizilianischen Verwandtschaft geführt und da habe ich dann auch meine ganzen Sommerferien verschwenden müssen.
Und da haben wir es dann. Ihre Tanten in München geboren, 60er Jahren nach Sizilien zurück. Das heißt, für Tante Poldi könnte es ein Vorbild geben, oder?
Naja, klar. So wie es für den Neffen ein Vorbild gibt, gibt es auch für Tante Poldi ein Vorbild. Es gab eine Tante Poldi, eine sehr spektakuläre Erscheinung, die es mit diesem Projekt dann auch geschafft hat. Mein Kontakt zur Tante Poldi war gar nicht so intensiv, aber mir ist dann irgendwann aufgegangen, dass sie vielleicht eine gute Protagonistin für einen Krimi abgeben würde.
Das heißt, die es mit dem Projekt geschafft hat, nach Sizilien zu gehen und so viel zu trinken, dass sie dann...
Ja.
Tante Poldi geht nach Sizilien, wie gesagt, um sich mit Blick aufs Meer zu Tode zu saufen. Sie haben da Ihrer Tante Poldi, das war also die Stichwortgeberin für die Tante Poldi in dem Kriminalroman, doch ein sehr opulentes Denkmal gesetzt. Waren Ihre sizilianischen Tanten, die zum Teil ja wahrscheinlich noch leben, ja, damit denn einverstanden?
Die musste ich natürlich fragen. Und zwar sehr ernster Fragen, die sind der Schreiberei sehr aufgeschlossen, die finden das grundsätzlich gut, aber sie mussten einmal sehr ernsthaft nicken, das haben sie auch getan. Inzwischen ist es so, dass meine Tante Nucci zum Beispiel, meine Patentante, sich am Telefon nur noch mit Luisa meldet und mich dauernd korrigiert. Ich bin nicht die Nucci, ich bin die Luisa. Also ich bin ganz froh, dass es ihnen gefällt und natürlich wird auch niemand wirklich vorgeführt. Das ist ja ein heiterer Krimi. Ich habe mich bemüht, eine sehr warmherzige Geschichte zu schreiben und insofern muss keiner Sorgen haben.
Es ist ein heiterer Krimi, aber es geht durchaus zur Sache. Also Tante Poldi, die ist auch den körperlichen Lüsten nicht abgeneigt. Da könnte man denken, dass einige sagen, oh, pass auf, das ist vielleicht doch...
Ja, wie gesagt, es ist ja sehr lustvoll und mit sehr viel Lebensfreude verbunden. So ist das halt mit so einer Protagonistin. Die Poldi steht halt auf Polizisten.
Bei Poldi, da mischt sich die Lebensfreude bei Tante Poldi mit einer gewissen Todessehnsucht. Das heißt, sie will sich zu Tode saufen. Ist das denn ernst gemeint, dass Tante Poldi sich zu Tode saufen will? Sie ist doch eigentlich Lebensfreude pur. Sie will leben und sie will lieben und das tut sie dann auch. Das ist ja ganz wörtlich gemeint.
Aber wie es eben oft so ist, es ist doch oft beides. Es gibt ja doch so viele Menschen, und wir alle kennen das vielleicht ein bisschen, die so an der Grenze entlang balancieren auf einem schmalen Grat. Und das ist die Poldi auch. Und keine Höhen ohne Tiefen. Das zählt gerade für literarische Figuren besonders.
Nun aber ein paar Sätze zum Krimi. Tante Poldis Gärtner Valentino wird ermordet. Was bewegt Tante Poldi nun dazu, sich hier einzumischen und den oder die Mörder von Valentino finden zu wollen?
Nun ja, zuallererst mochte sie den Valentino. Sie mochte ihn wirklich und sie hat sich ein bisschen um ihn gekümmert und dann findet sie ihn nun erschossen am Strand und kann ohnehin die Dinge nicht auf sich beruhen lassen. Sie muss immer für Ordnung sorgen und da sie der italienischen Polizei misstraut, beginnt sie eben selbst zu ermitteln, nimmt die Dinge eben selbst in die Hand.
Und da kommt sie dem ermittelnden Kommissar auch in die Quere.
Kann man so sagen, ja. Allerdings.
Da entspinnt sich denn so eine Liebesgeschichte. Also sie versucht ihn um den Finger zu wickeln, das gelingt nicht so ganz. Also da.
Ja, der Kommissario Montana sieht natürlich hammergut aus. Ende 50, Anfang 60, genau in Poldis Zielgruppe. Da versucht sie natürlich einiges. Der Kommissario ist nicht ganz ungebunden und zögert ein bisschen. Man wird sehen, ob die Poldi damit dann noch Erfolg hat mit ihrem Projekt, den Kommissario rumzukriegen.
In ihrem Roman mischt sich real Mögliches mit Erfundenem. Da geht es zum Beispiel um den Diebstahl historischer Mosaiken und den illegalen Handel mit diesen Fußbodenmosaiken. Das ist wahrscheinlich ein ganz reales Problem, das es mit antiken Kunstschätzen gibt, oder?
Absolut. Sizilien ist ja nun voll mit antiken Kunstschätzen und es gibt eine gut organisierte kriminelle Szene, die aus leerstehenden sizilianischen Villen antike Mosaiken und Kunstschätze einfach raubt. Diese Häuser stehen ja da oft unbewacht in der Gegend rum. Das ist wirklich ein Problem.
Haben Sie auch recherchiert? Also da gibt es tatsächlich diese Zusammenhänge. Das ist ein Problem für Sizilien.
Das ist recherchiert und ja, das gibt es so.
Wie anderes wahrscheinlich auch. Also Ihr Roman sprüht vor sizilianischer Lebensfreude. Da geht es auch viel ums Essen und Trinken. Ist das auch genau recherchiert?
Das ist jahrelang in intensiven Recherchen persönlich recherchiert, gerade das Thema Essen. Das Thema Essen ist das allerwichtigste Thema in Sizilien überhaupt. Jeder weiß immer, wo es das beste Risotto gibt, die beste Pasta, das beste Pistazieneis. Das beste Pistazieneis übrigens gibt es in der Bar Cipriani in Acireale. Mein Cousin sieht das völlig anders, aber der hat auch keine Ahnung. Aber das beste Pistazieneis gibt es dort. Und es ist immer gut zu wissen, wo es das beste Eis gibt, die beste Granita, den besten Fisch, was auch immer. Und es stimmt auch immer. Es ist alles immer das Beste.
Da könnte man auch denken, dass all das, was in dem Kriminalroman gegessen und getrunken wird, zumindest was gegessen wird, dass es da vielleicht irgendwo auch kleine Rezepte geben könnte, um das mal nachzukochen.
Im Buch gibt es jetzt erstmal keine Rezepte, das fand ich dann ein bisschen zu viel. Ich bin jetzt aber schon mehrfach darauf angesprochen worden, ob man nicht auch die Rezepte abdrucken könnte. Und wir werden uns das mit dem Verlag überlegen, im zweiten Band die Rezepte nachzureichen.
Zweiter Band, das ist das Stichwort. Tante Poldi entlarvt zwar am Ende des Romans den Mörder von Valentino, aber dann scheitert sie doch, denn es gelingt ihr nicht, ihr Vorhaben zu verwirklichen, sich zu Tode zu saufen. Irgendwie kommt immer etwas dazwischen. Es wird also eine Fortsetzung, einen zweiten Tante Poldi-Krimi geben?
Es wird einen zweiten geben, es wird einen dritten geben und es wird vielleicht, wenn mir noch was einfällt, ach, da bin ich ganz zuversichtlich, auch einen vierten geben. Vielleicht geht's weiter. Es wird nicht endlos weitergehen. Irgendwann werde ich diese Reihe auch beenden, aber so lange wird die Poldi Kriminalfälle auflösen, die sie vom Trinken abhalten.
Eine Frage bleibt noch. Tante Poldi ruft in dem Roman noch am Ende, tut sie das Namaste, Namaste Sizilia. Was hat es damit auf sich?
Die Poldi hat nun eine bisschen eine esoterische Ader auch, die sie lustvoll auslebt und mit bayerischen Flüchen kombiniert. Sie ist ja auch durchaus spirituell. Sie überwindet auch ja ihre Abneigung gegen die Kirche und besucht in dem kleinen Ort, in den sie dann ja zieht, Torre Akirafi, später auch regelmäßig den Gottesdienst am Sonntag, wie man das im Ort auch macht, und freundet sich mit dem lokalen Padre an, der dann im zweiten Band auch noch eine Rolle spielen wird.
Das zeigt ihr Roman auf wunderbare Weise, dass es keine Grenze zwischen Glaube und Aberglaube gibt, oder?
Absolut nicht. Und vor allem, dass Glaube und Aberglaube ein sehr lebendiger Bestandteil unseres Lebens sein können.
Vielen Dank, Mario Giordano. Tante Poldi und die sizilianischen Löwen, so heißt sein Krimi. Also diese Tante Poldi, die müssen Sie unbedingt kennenlernen und das nicht nur, wenn Sie Italien verliebt sind. Der Kriminalroman ist im Lübbe Verlag erschienen. Das Buch hat 365 Seiten und es kostet 15 Euro. Dankeschön.
Dankeschön.